Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Freitag, der 23. Januar und wir sprechen über die historische Woche für Gold und Silber, warum der Sell America Trade weitergeht und wir verraten euch, in welchen Jobs es die besten Gehälter gibt. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt die wunderbare
Sina Osterholt und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Eine durchaus ereignisreiche Woche neigt sich da dem Ende zu mit viel Trara, vor allem natürlich geopolitisch mit dem Hin und Her um Grönland, mit zumindest vorerst entspanntem Ausgang. Daher hieß es heute an der Börse auch einfach mal durchschnaufen.
Ja, so wirklich viel ist da heute nicht passiert. Wenn ich mich an viele andere Freitage erinnere, war das schon mal anders. Der DAX verabschiedet sich heute mit plus minus null ins Wochenende, genau wie der Englands FTSE 100. Der Stock 600 verlor leicht mit einem Minus von 0,3%. Und auch in den USA geht es nach zwei turbulenten Börsentagen gemächlich zu. S&P 500 liegt 0,2% im Plus, der Nasdaq sogar 0,6%. Und Dow Jones und Russell 2000 geben nach den starken Gewinnen diese Woche etwas ab.
Dafür geht die Rohstoffrallye weiter. Die sicheren Häfen Gold und Silber steigen heute nämlich auch wieder kräftig. Silber schaffte erstmals sogar den Sprung über die 100-Dollar-Hürde. Gold knabbert im Moment noch an der 5000-Dollar-Marke. Vielleicht im Laufe des Abends schafft Gold es noch, dazu aber gleich mehr in unserer Rubrik im Fokus. Dafür geht es mit den anderen Rohstoffen übrigens richtig kräftig nach oben. Kupfer verteuert sich um fast 3%, Platin um mehr als 5% und Palladium um mehr als 4%.
Naja, alles in allem dürfte aber der S&P 500 die zweite Minuswoche in Folge abliefern. Zu viel Unsicherheit, vor allem politischer Natur, lasten auf den US-Börsen. Der Sell America Trade geht also weiter. Neben US-Aktien haben sich aber auch US-Staatsanleihen und auch der Dollar diese Woche schlechter entwickelt als die globalen Märkte.
Einer der großen Profiteure dieses Sell America Trades sind offenbar die Schwellenländer. Der MSCI Emerging Markets gehörte ja letztes Jahr schon zu den absoluten Top-Performern und im neuen Jahr kann sich der Schwellenländerindex weiter absetzen vom S&P 500. Der 134 Milliarden Dollar schwere iShares Emerging Markets Index in den USA hat allein in diesem Monat bislang Mittelzuflüsse von rund 6 Milliarden Dollar erhalten. Es könnte damit der Monat mit den größten Zuflüssen werden, Auflage des ETFs im Jahr 2012. Allein am Mittwoch, als der Sell America Trade so richtig Fahrt aufnahm und die Turbulenzen rund um Trumps Rede in Davos dazu kamen, wanderten mehr als 600 Millionen Dollar in den Emerging Markets Fonds.
Ja, zu Lasten von US-Aktien, so scheint es zumindest. Denn einer der größten US-Aktien-ETFs der Welt, also der Spider S&P 500, musste diesen Monat Mittelabflüsse von 13,4 Milliarden Dollar verkraften. Das einzige Mal, dass derart viel Geld aus den Fonds genommen wurde, war im März vergangenen Jahres, also kurz vor dem Liberation Day.
Aber auch innerhalb der USA geht die Rotation an den Märkten weiter. Weniger Tech, mehr Small Caps, also die Nebenwerte, und zyklische Branchen, die da vorne sind. Tesla, Nvidia und Apple mussten die Woche deutlich federn lassen, während der Nebenwerteindex Russell 2000 gestern ein neues Allzeithoch markierte und seit Jahresanfang fast 10% zugelegt hat. Nächste Woche wird natürlich richtig spannend, denn die Bilanzsaison nimmt langsam aber sicher Fahrt auf. Unter anderem kommen die Tech-Konzerne Microsoft, Apple, Meta, Amazon und auch Tesla mit ihren Zahlen fürs vierte Quartal. Bislang war die Reaktion auf gute Zahlen im Durchschnitt ja historisch negativ. Mal schauen, ob sich das bei Big Tech dann nächste Woche fortsetzt oder doch etwas glättet.
Und wo wir gerade beim Thema Zahlen sind, Intel hat gestern nachbörslich ziemlich enttäuscht. Allerdings vor allem mit dem Ausblick auf das laufende Quartal, weil Lieferengpässe dafür sorgen werden, dass Intel nicht wie gehofft produzieren kann. Beim Gewinn für das letzte Quartal konnte Intel die Analystenschätzung um das Doppelte übertreffen. Geholfen hat es aber nicht wirklich. Die Aktie verlor sogar rund 15%.
Besser machte es da der Netzwerkausrüster Ericsson. Die Schweden konnten nämlich die Erwartungen der Analysten im vierten Quartal deutlich übertreffen und kündigten überraschend ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. Dafür gab es viel Applaus. Die Aktie stieg um satte 8%.
Und Tagesgewinner heute im DAX war SAP mit einem Kursplus von rund 4%. Warum? Naja, einfach so. Es gab keine größeren Nachrichten oder Meldungen, aber die Aktie hatte auch gut Federn gelassen zuletzt, muss man sagen. Auf Platz 2 folgte Siemens Energy mit einem Plus von fast 3%. Die Aktie profitierte nämlich von einer neuen Kaufempfehlung der UBS. Bislang riet die Bank, Siemens Energy zu verkaufen, und das hat sich nun geändert.
Am anderen Ende, also Verlierer des Tages, ist heute Adidas. Auch da spielt eine Analystenschätzung eine Rolle. Der Spottartikler büßte fast 5% an Wert ein, wegen der Herabstufung der Investmentbank RBC. Die Analysten notierten in ihrer Begründung, dass sie davon ausgehen, dass Adidas mit seinen Prognosen für das neue Jahr 2026 vermutlich deutlich unter dem Konsens landen werden. Die Befürchtungen scheinen einige dann doch zu teilen.
Und gimpflich davongekommen ist heute BASF. Der Chemieriese ist nämlich mit seinen Zahlen für 2025 hinter den eigenen Prognosen ziemlich zurückgeblieben. Weil der Konzern aber beim freien Cashflow positiv überraschte, verlor die Aktie dann im Endeffekt nur mehr als 1%.
Größter Verlierer auf dem deutschen Kurszettel war heute aber Wacker Neuson. Die Übernahme des Baumaschinenherstellers durch den südkoreanischen Konzern Dosan Bobcat ist geplatzt. Das teilten die Münchner heute mit. Die Aktie büßte mehr als 20% ein in der Spitze, nachdem, das muss man fairerweise dazu sagen, der Wert im Dezember natürlich ziemlich kräftig gestiegen war, als die Kaufverhandlungen offiziell wurden.
Und zum Abschluss noch was Positives. Europa kann auch Börsengänge. Gibt zwar nicht so ein Feuerwerk wie bei chinesischen KI-Chip-Werten, aber dennoch ein ansehnliches Plus. Und es geht hier um ein heißes Thema, was sowieso sehr viel diskutiert wird, um Rüstung. Der tschechische Rüstungskonzern CSG feierte heute ein erfolgreiches Börsendebüt. Zeitweise lag die Aktie mehr als 25% über dem Ausgabepreis. Das ist der größte Rüstungsbörsengang aller Zeiten. CSG liefert vor allem an die Ukraine Munition und auch gepanzerte Fahrzeuge.
The bigger picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Nachdem das Politische an der Börse heute endlich mal wieder etwas in den Hintergrund rückt, kommen mal die Wirtschaftsdaten, Unternehmensmeldungen wichtiger durch. Heute stand ein ganzer Schwung an Einkaufsmanager-Indizes an. Bekanntlich ja ein wichtiger Frühindikator und guter Gradmesser über die Stimmungslage in der Wirtschaft, da die Unternehmen eben direkt nach ihrer aktuellen Lage und den Erwartungen an die kommenden Monate befragt werden.
Und in Deutschland scheint sich die Lage doch spürbar zu verbessern. Der Gesamteinkaufsmanager-Index stieg nämlich von 51,3 auf 52,5 Punkte, liegt damit deutlich oberhalb der Schwelle von 50, die eben Wachstum signalisiert.
Im verarbeitenden Gewerbe sieht die Lage natürlich nach wie vor nicht so rosig aus. Der Subindex erholte sich zwar ebenfalls, liegt aber mit 48,7 weiterhin unter der Wachstumsschwelle. Also die große Trendwende ist da noch nicht in Sicht.
In den USA fiel der Einkaufsmanager-Index dagegen überraschend schlechter aus als erwartet, angesichts der zuletzt guten Wachstumszahlen. Insgesamt verbesserte sich der Gesamtindex gegenüber Dezember minimal auf 51,9 Punkte. Volkswirte hatten zwar mit 52,1 gerechnet, aber das signalisiert, dass sich das Wachstum in den USA womöglich doch etwas verlangsamen könnte.
Dafür verbesserte sich die Stimmung bei den Konsumenten überraschend. Das Verbrauchervertrauen, gemessen ja von der Uni in Michigan, stieg um 6,6% auf 56,4 Punkte. Besser als erwartet, aber immer noch mehr als 20% unter dem Niveau des Vorjahres.
Und etwas Erleichterung gab es auch in Japan heute, zumindest in Sachen Inflation. Die Teuerungsrate ist im Dezember deutlich gesunken auf 2,4%. Einen Monat zuvor lag sie noch bei 3%.
Da gab es dann auch erwartbar keinen großen Grund für die Bank of Japan, an der Zinsschraube rumzudrehen. Auf der Zinssitzung beließ die Zentralbank den Leitzins unverändert bei 0,75%. Derweil hat Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi das Unterhaus aufgelöst und so den Weg freigemacht für die angekündigten Neuwahlen am 8. Februar.
Überraschend legte der Yen heute gegenüber dem Dollar um 0,6% zu. Das kam in Anbetracht der Nachrichtenlage ziemlich überraschend. Vermutungen machten die Runde, dass die japanische Notenbank eingegriffen hat, um die Währung etwas zu stabilisieren.
Das Gerücht verfestigte sich natürlich noch, als Japans Finanzministerin eine Antwort auf die Frage, ob denn die Notenbank da eingegriffen hätte, schlicht verweigerte. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Wie wir ja vorhin auch schon kurz angerissen haben, die Rallye bei Edelmetallen hält an. Silber hat die 100-Dollar-Marke geknackt, der Goldpreis steht kurz vor der Marke von 5.000 Dollar pro Feinunze. Viele Experten gehen davon aus, dass damit das Ende der Entwicklung noch nicht erreicht ist. Treiber ist die Unsicherheit, geopolitische Spannung, Kriege, Handelskonflikte und auch politische Risiken verunsichern eben die Anleger weltweit. Und wie wir alle wissen, in solchen Phasen gilt traditionell Gold als sicherer Hafen.
Die Investmentbank Goldman Sachs rechnet damit, dass der Goldpreis bis Ende dieses Jahres auf rund 5.400 US-Dollar je Unze steigen könnte. Noch optimistischer ist da Julia Du, Senior Commodity Strategist bei der Bank ISBC. Sie hält nämlich langfristig Preise von bis zu 7.150 US-Dollar pro Unze für möglich. Dabei handelt es sich nicht um ein kurzfristiges Kursziel, sondern um ein Szenario für den Fall anhaltender geopolitischen Spannungen und eines wachsenden Vertrauensverlustes in Papierwährungen. Das ist jetzt wiederum auch nichts Kühnes.
Ja, das stimmt. Ausschlaggebend sei vor allem aber die Nachfrage wohlhabender Privatanleger, die Gold gezielt zur Absicherung kaufen und ihre Bestände nicht kurzfristig wieder verkaufen. Unterstützt wird die Entwicklung durch die sinkenden Zinsen, eine wachsende Nachfrage nach Gold-ETFs sowie auch durch Notenbankkäufe.
Und vor allem die Zentralbanken aus den Schwellenländern bauen ihre Goldreserven weiter aus, um ihre Abhängigkeit vom US-Dollar weiter zu reduzieren. Für 2026 erwartet Goldman Sachs zusätzliche Käufe von rund 60 Tonnen Gold, was das verfügbare Angebot natürlich weiter verknappt.
Und auch in Deutschland rückt Gold wieder weiter in den Fokus. Die Bundesbank besitzt mit rund 3.352 Tonnen den zweitgrößten Goldvorrat der Welt mit einem aktuellen Marktwert von rund 430 Milliarden Euro. Rund 37% der Reserven lagern jedoch in den Tresoren der US-Notenbank. Das ist ein Umstand, der angesichts der geopolitischen Risiken erneut diskutiert wird.
So ist es alle paar Jahre wieder, wenn es irgendwo aufpoppt an geopolitischen Risiken, wird diskutiert darüber, dass man doch endlich unser Gold heimholen solle.
Da hat auch unser Kollege Hans-Peter Siebenhaar in einem aktuellen Kommentar drüber diskutiert.
So ist es und das kommt immer wieder auf und die Bundesbank kann auch immer wieder in aller Ruhe erklären, warum das schon so Sinn macht alles. Aber Silber hat gegenüber Gold natürlich einen großen Vorteil als Wertspeicher und zugleich wichtiges Industriemetall für Solarzellen, Elektronik und Medizintechnik profitiert Silber. Natürlich von einem seit Jahren bestehenden Angebotsdefizit, schwankt aber deswegen auch deutlich stärker als Gold.
Der Blick der Anleger weitet sich deshalb auch auf weitere Rohstoffe, also Kupfer, Lithium, Uran. All diese spielen auch eine zentrale Rolle für die Energiewende, die Elektromobilität und auch für die Digitalisierung. Kupfer ist unverzichtbar für Stromnetze und Elektromotoren. Uran erlebt durch neue Atomkraftprojekte eine Renaissance. Und Lithium profitiert zunehmend von dem Ausbau von Stromspeichern.
Wer in Edelmetalle investieren möchte, muss nicht zwangsläufig physisches Gold oder Silber kaufen, auch wenn natürlich die wahren Goldjünger nichts anderes kennen und auch immer auf physisches Gold schwören. Alternativ gibt es natürlich Rohstoff-ETFs. Ohne Ende quasi auf jedes Edelmetall. Wer etwas mehr Dynamik haben möchte, bringt ein paar mehr Schwankungen mit sich, aber natürlich auch vielleicht deutlich mehr Chancen. Der greift vielleicht eher zu Aktien von Rohstoff- und Bergbauunternehmen. Firmen wie Fresnillo oder KGHM verdienen direkt am Silberpreis. Cameco profitiert von steigenden Uranpreisen und Albemarle vom wachsenden Lithiumbedarf.
Ja, also kann sich das auf jeden Fall lohnen, aber nach den starken Kursanstiegen darf auch nicht vergessen werden, dass Rücksetzer natürlich jederzeit möglich sind und das besser nur als langfristige Anlage gedacht werden sollte. Und wer jetzt noch mehr dazu wissen möchte, findet natürlich noch einen aktuellen Artikel dazu von mir auf Focus Plus. Den Link packen wir natürlich wie immer in die Shownotes.
Und da müssen wir natürlich abschließend jetzt nochmal gerade live, während wir hier das aufnehmen, nachschauen. Der Goldpreis hat es noch nicht geschafft, die 5000 zu knacken. Es fehlen jetzt aber nur noch knapp 14 Dollar hier fallen uns.
Ja, du scheinst ziemlich nervös zu sein, wenn du
überhaupt hier auf nicht eigentlich. Ich fände es nur lustig, wenn es live passiert.
Ja, das stimmt.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Gleich, wir reden ja noch ein bisschen.
Ja.
Kassensturz. Alles, was wichtig ist für dein Geld.
Heute geht's mal um den aktuellen Gehaltsreport von Kununu. der auch als Artikel unserer Kollegin Lara Wernig auf Focus Plus erschienen ist. Die Auswertung zeigt, wie viel Menschen in Deutschland tatsächlich verdienen, wo die Gehälter steigen und wo der Frust im Moment wächst.
Ja, bei uns ist es auf jeden Fall nicht, wo die Gehälter da so steigen, muss ich sagen.
Ja, irgendwas mit Medien ist immer schwierig.
Ja, naja, der Zeitpunkt ist natürlich auch heikel, denn der Arbeitsmarkt steckt fest. Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, bringt es auch ganz gut auf den Punkt, muss ich sagen. Sie sagt, der Arbeitsmarkt ist seit Monaten wie ein Brett. Es kommt kein Schwung rein. 3 Jahre Wirtschaftskrise haben eben Spuren hinterlassen. Viele Unternehmen stellen nicht ein, andere bauen Stellen ab oder melden Insolvenz an. Jobwechsel sind schwieriger geworden. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 6%. Das ist ein 10-Jahres-Hoch.
Umso spannender ist dann natürlich im Moment der Blick auf die Gehälter, denn der Kununu-Report zeigt kein reines Krisenbild. Trotz schwacher Konjunktur waren mit rund 35 Millionen Menschen noch nie so viele sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie zuletzt.
Ja, zur Einordnung, das durchschnittliche Bruttojahresgehalt lag 2025 bei 51.300 Euro. Allerdings gibt es da große Unterschiede zwischen Männern und Frauen natürlich. Männer verdienen im Schnitt mehr als 5.000 Euro pro Jahr mehr als Frauen. Das bestätigt auch das Statistische Bundesamt. Frauen erhalten pro Stunde rund 16% weniger Lohn.
Nina Zimmermann, Vorstandschefin von Kununu, nennt den Gender Pay Gap eine der größten Baustellen am deutschen Arbeitsmarkt. Ihr Rat an Arbeitnehmerinnen: Habt den Mut, Gehaltserhöhungen selbstbewusst einzufordern. Das sei kein Heilmittel, aber ein wichtiger Schritt.
Der Report zeigt zudem klare Muster: Wer in Stuttgart arbeitet, Berufserfahrung mitbringt und Personalverantwortung trägt, der gehört in Deutschland häufig zu den großen Top-Gehältern. Verdienern. Region, Verantwortung und auch Erfahrung machen weiterhin einen großen Unterschied.
Grundsätzlich gilt, hohe Gehälter gibt es dort, wo viel Fachwissen oder Verantwortung gefragt ist, etwa in der Medizin, IT, der Rechtsberatung oder im Management. Das gilt auch in Zeiten von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Expertenwissen bleibt gefragt.
Und auch der Bildungsabschluss zahlt sich natürlich aus. Mit Bachelorabschluss verdienen Beschäftigte im Schnitt knapp 57.000 Euro brutto im Jahr, mit Masterabschluss etwa 66.000 Euro. Und wer promoviert, der kommt auf rund 91.000 Euro. Gleichzeitig zeigt der Report aber auch, ohne Studium lässt sich gut verdienen. Ein Meisterabschluss liegt im Schnitt ebenfalls bei rund 57.000 Euro.
Eine wichtige Rolle spielt der Einstieg ins Berufsleben. Manche Berufe zahlen schon von Beginn an weg überdurchschnittlich gut, etwa die Softwarearchitekten, Steuerberater oder auch Assistenzärzte. Spitzenreiter beim Einstiegsgehalt ist der Anwaltsberuf mit rund 74.000 Euro brutto im Jahr. Kununu rät Berufsansteigern deshalb, gezielt Branchen zu vergleichen. Vor allem Technologie-, Finanz- und beratungsnahe Unternehmen bieten aktuell attraktive und die besten Perspektiven.
Ja, und besonders gute Chancen haben laut Kununu unter anderem sogar Altenpfleger, Vertriebsmitarbeiter, Erzieher, Elektroniker und auch Personalmanager. In diesen Berufen sollen die Gehälter nämlich bis 2029 um mindestens 11% steigen, bei Altenpflegern und Vertriebsmitarbeitern sogar um 16%.
Man muss ja auch sagen, dass Altenpfleger, glaube ich, auch perspektivisch der heiße Scheiß sein sollte auf dem deutschen Arbeitsmarkt, angesichts der Überalterung unserer Gesellschaft. Gleichzeitig sagen übrigens 64% der Beschäftigten, dass die gestiegenen Lebenserhaltungskosten ihre Unzufriedenheit mit dem Gehalt verstärken. Auffällig ist dabei, ein hohes Einkommen führt nicht automatisch zu hoher Zufriedenheit. Piloten verdienen beispielsweise rund 93.000 Euro im Jahr und damit also doch deutlich über dem Durchschnitt. Dennoch sind nur 39% mit ihrem Gehalt zufrieden. Ähnliches gilt für Professoren und Ärzte. Deutlich zufriedener sind dagegen etwa Installateur und Heizungsbaumeister, Hebammen oder Dolmetscher, trotz deutlich niedrigeren Einkommen.
Die Zahl des Tages.
Jeder 9. in Deutschland ist mit einem überzogenen Girokonto ins neue Jahr gestartet. Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts CIVE im Auftrag des Kreditvergleichsportals Smava. Demnach lag der Anteil bei 10,9% und damit deutlich höher als in den Vorjahren.
Ich bin's auch nicht, aber ich kann es auch verstehen, weil der Januar ist wirklich ein absolut hässlicher Monat, weil da immer so viele Jahresbeiträge abgebucht werden. Gleichzeitig gibt's aber auch eine positive Entwicklung, nämlich die Höhe der Überziehungen ist insgesamt gesunken. Nur noch rund ein Drittel der Betroffenen lag mit mehr als 2.000 Euro im Dispo. Am häufigsten lag der Kontostand bei bis zu minus 1.000 Euro.
Und der Hauptgrund für die Kontoüberziehung sind hohe Lebenshaltungskosten wie Miete, Lebensmittel und auch Mobilität und natürlich, wie Peter gerade schon angesprochen hat, die Versicherungsbeiträge oder ungeplante Ausgaben, die in diesem Monat eine große Rolle spielen.
Wichtig ist natürlich zu wissen, Dispo-Kredite kosten oft mehr als 10% Zinsen im Jahr. Für manche einen kann es sich daher auch mal lohnen, vielleicht über das Umschulden nachzudenken. Und ansonsten natürlich gilt, wie immer die alte Lehre, mindestens 2 Monatsgehälter an die Seite legen aufs sogenannte Abfuck- oder Shit-Konto. So, und damit soll es das für diese Woche gewesen sein. Gold hat es immer noch nicht geschafft über die 5000. So langsam finde ich das äußerst bedauerlich. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, diesen Podcast zu liken, zu teilen, zu abonnieren, gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten wünschen wir euch einen entspannten Abend, ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.